Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Letzten Dienstag, also fast eine Woche her, hatte ich die wahnsinnige Idee, die total verrückte Idee, ich könnte ja mal zum Friseur gehen. Und ich wusste ja, es ist der Lockdown und am Montag war ich schon verhältnismäßig erfolglos unterwegs. Am Dienstag habe ich gedacht, ich rufe mal bei meinem Stammfriseur an, bis gefühlt Mai sind die ausgebucht, hatte ich den Eindruck am Telefon, ja. Und dann habe ich gesagt, ich setze alles auf eine Karte, ich gehe vielleicht einfach mal in die City-Galerie und schaue mal, was dort los ist. Mein Anspruch war, wenig Wartezeit, kein volles Wartezimmer, um möglichst schnell rankommen. Also so ungefähr war so die Schnittmenge. Ich bin rein in die City-Galerie. Ich habe einen Friseur gefunden. Nicht voll, genau eine Person vor mir. Ich fühlte mich absolut sicher und musste so ungefähr eine halbe Stunde warten. Warten. Und während ich da so wartete und dann am Ende auch meinen Schnitt bekam, habe ich tatsächlich über das Warten nachgedacht. Wie oft habe ich in meinem Leben gewartet? Und ich dachte so nach, während die Minuten verstrichen. Und ich dachte auch die Tage danach darüber nach, wo ich in meinem Leben gewartet habe. Ich habe am Flughafen gewartet. Ich glaube, die längste Zeit am Flughafen war mal irgendwo in São Paulo, als ich auf einen Anschlussflug nach Deutschland wartete von, ich weiß nicht, 6-7 Stunden, die ich da irgendwo wartend verbracht habe. Und natürlich habe ich gewartet damals, als wir eine Fernbeziehung hatten. Meine Frau und ich, damals meine Freundin. Und es war immer ein Warten im 2-Wochen-Rhythmus, manchmal 3-Wochen-Rhythmus. Wann werden wir uns wiedersehen? Und dann hatten wir die Fernbeziehung auf Brasilien ausgeweitet. Da hieß es dann ein Dreivierteljahr warten. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht, was für Emotionen begleiten denn einen beim Warten. Beim Friseur ist es Ungeduld, ich will endlich drankommen. Dann gibt es aber auch Warten, das ist deutlich spannungsvoller, zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht. Dann grummelt der Bauch, dann fängt das Gedankenkarussell an und man hofft, dass die Zeit irgendwie vorübergeht und man weiß manchmal gar nicht genau, was man alles tun soll in dieser Zeit des Wartens. Ich glaube, jeder von euch kennt Wartesituationen im Leben. Und unser Bibeltext heute, der behandelt eine solche Wartesituation. Unser Bibeltext steht in Jakobus 5, die Verse 7 bis 8. Ich lese ihn nach der Basisbibelübersetzung. Übt euch in Geduld, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet. Er übt sich in Geduld, solange bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. So sollt auch ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Ich habe während des Nachdenkens über diesen Text 3 Punkte herauskristallisiert, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Der erste Punkt, auf wen warte ich denn eigentlich? Nun, Advent hat ja nicht nur etwas mit der Geburt Jesu zu tun. Wer gerade in dem Lied gut aufgepasst hat, der hat ja festgestellt, dass das unter anderem davon singt, dass das Warten ein Ende hat, als Jesus geboren worden ist. Das Volk Israel hat lange gewartet, über hunderte Jahre gewartet, dass da endlich der Retter kommt. Das ist die eine Perspektive des Advents. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die eine Seite des Advents. Wir erinnern uns daran, dass Gott gekommen ist. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende geschrieben. Gott hat uns nicht nur die Erinnerung an ein kleines Christuskind in den Advent hineingelegt, sondern dieser Jesus, der ist herangewachsen. Er ist erwachsen geworden. Er hat hier auf der Erde gewirkt in Predigt, in Heilung, in der liebevollen Zuwendung Gottes. Er ist gestorben für unsere Schuld. Er ist auferstanden und ist in den Himmel gefahren. Und bevor er in den Himmel gefahren ist, bevor er wieder in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden ist, hat er versprochen, dass er wiederkommen wird. Ja, die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Geschichte beginnt erst mit Weihnachten. Da ist das Versprechen, dass Jesus wiederkommen wird. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir warten auf den kommenden Jesus Christus. Und das ist etwas, was die Gemeinden damals auch schon ganz tief in ihrem Herzen drin hatten. Die Gemeinden damals haben darauf gehofft, dass Christus wiederkommt. Und das durchdringt wie ein roter Faden eigentlich alle Briefe des Neuen Testamentes. Da ist einer, der kommen wird. Und voller Ungeduld warten die Empfänger und fragen, das kann man ja immer so quasi im Umkehrschluss sich erdenken. Ne? Da sind diese Fragen, wann kommt denn Jesus wieder? Und dann antworten die Briefschreiber darauf, ob das Paulus ist, ob das der Jakobus ist. Sie antworten darauf, wie sich die Menschen denn jetzt dazu zu verhalten haben. Denn Jesus kam ja offensichtlich nicht übermorgen wieder. Ja, Jesus war in den Himmel aufgefahren, die Hoffnung war lebendig und ein Jahr ums andere ging ins Land. Und am Anfang war es ja so, dass sie sogar gehofft haben, dass Jesus wiederkommt, während sie noch leben. Dann mussten sie sich aber mit der Frage auseinandersetzen, was passiert denn mit den Menschen, die jetzt auf einmal sterben? Und Jesus ist immer noch nicht da und immer noch nicht. Und es sterben immer mehr Christen der ersten Generation. Und so halten die Briefe das Warten auf den kommenden Herrn Jesus wach. Das Problem beim Warten ist, dass wir den Fokus verlieren. Dass wir es aus der Perspektive verlieren, dass Jesus kommt. Das ist das Problem beim Warten. Und je länger das Warten sich herauszögert auf den kommenden Herrn Jesus, desto schwieriger wird es. Deshalb zum Beispiel gibt es das Kirchenjahr. Das hat einen Grund. Nämlich genau dafür, dass wir das nicht verlernen, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Jesus kommt. Deshalb feiern wir Advent. Wir feiern doch Advent nicht nur wegen der gebrannten Mandeln oder nicht nur wegen des Christuskindes, was da nett in der Krippe liegt. Wir feiern Advent auch, weil wir wissen, da kommt einer. Deshalb feiern wir Weihnachten. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Also erster Punkt, auf wen warten wir? Wir warten auf Jesus, der da kommen wird. Das ist sein Zuspruch. Warum warten wir? Das ist der zweite Punkt. Warum um alles in der Welt müssen wir denn überhaupt warten? Das haben sich die Christen damals auch gestellt, diese Frage. Ist doch völlig überflüssig. Könnte doch auch jetzt vorbei sein. Es ist so wie mit so vielen Dingen im Leben. Gute Dinge wollen reifen. Jakobus verwendet das Bild der Ernte. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht seines Ackers wartet. Er übt sich in Geduld, solange bis Frühregen und Spätregen gefallen sind. Ich koche gerne. Und ich backe auch gerne mal ein Brot. Vor kurzem habe ich ein Sauerteigbrot gebacken. Ich habe das so für mich entdeckt. Das Problem beim Sauerteig ist, man kann nicht sofort loslegen, vor allem wenn man keinen hat. Es ist ja keine große Kunst, einen Sauerteig anzusetzen. Das kann jedes Kind. Das Einzige, was man gebraucht, ist Geduld. Wenn man sich vorgenommen hat zu backen heute, jetzt um 14 Uhr, dann funktioniert das nicht. Denn zuerst muss ein reifender Sauerteig über mehrere Tage eben reifen, bevor er überhaupt verarbeitet werden kann. Gut Ding will Weile haben. Reifen. Warum müssen wir warten auf das Kommen des Herrn Jesus? Weil es um einen Reifeprozess geht. In unserem Leben ist es nicht vorgesehen, wie im Spiel Felder zu überspringen. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Freund damals Monopoly gespielt habe. Und da gab es ja die Möglichkeit, direkt über los zu springen. Oder gehe nicht über los und gehe direkt in den Knast. Oder Mensch, ärgere dich nicht, kann man Figürchen überspringen. In fast allen Spielen gibt es, auch in Computerspielen, die Möglichkeit, Dinge zu überspringen, um schneller vorwärts zu kommen, um schneller voranzukommen. Im Leben hat man nicht die Möglichkeit, Dinge einfach zu überspringen. Und wir zaubern Dinge auch nicht einfach weg, wie es viele Filme ja suggerieren. Ne? Wenn man Probleme hat, dann werden die einfach mal schnell beiseite gezaubert. Bibi Blocksberg oder so. Nein, das funktioniert nicht. Wir können sie auch nicht einfach ausradieren oder verkürzen. Leben und Lebenszeit ist eine Reifezeit. Gott möchte auch mit uns zum Ziel kommen. Er möchte mit zwei Dingen zum Ziel kommen, mit uns und mit der Welt. Und so sind wir aufgefordert, zu unserer Lebenszeit, die wir haben, ein Ja zu finden. Zu unserem Lebensraum, der uns zur Verfügung gestellt ist, sollen wir ein Ja finden. Und Gott ist auch noch mit dieser Welt nicht zu Ende. Das ist interessant, weil meine Hoffnung bezüglich dieser Welt, zugegebenermaßen ist sie eher gering. In Anbetracht der Nachrichten, die jeden Tag auf uns einprasseln, ob im Fernsehen, Internet, in der Zeitung, wo auch immer. Wenn wir uns das angucken, oder wenn ich mir das angucke, dann schwindet meine Hoffnung. Da werde ich als Optimist sogar Pessimist. Eine Kollegin von mir hat mal gebetet: Herr, heute ist die Sonne wieder aufgegangen. Und daran erkennen wir, dass deine Hoffnung mit dieser Welt noch kein Ende gefunden hat. Auch diese Welt reift Christus entgegen. Das ist manchmal schwer auszuhalten und schwer zu begreifen. Aber wenn ich in die Bibel schaue, so entdecke ich, dass dieser Reifeprozess wichtig ist. Und das Reifen hat ja noch einen anderen Aspekt. Wenn Jesus sagt, er ist in den Himmel gegangen, um uns Wohnungen zu bereiten, dann hätte ich die geringe und leise Hoffnung in meiner menschlich beengten Sichtweise, dass das mit der Schönheit der Wohnungen zu tun haben könnte. Dass je länger wir warten, je schöner die Wohnungen sind, wenn Gott selbst am Werk ist und diese Wohnungen für uns bereitet. Zum Warten hat uns Gott herausgefordert und es gibt leider keine Abkürzung. Aber er hat uns zugesagt, dass er uns darin nicht alleine lässt. Er lässt uns mit dem Warten nicht alleine. Er hat uns seinen Geist zugesagt, der uns vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen vertritt, der all unser Leid und unsere Sorgen, die wir in uns tragen, in Worte übersetzt. Gott ist durch seinen Geist mitten unter uns, mehr noch. Er ist nicht nur mitten unter uns, er ist sogar in uns und möchte uns in dieser Zeit des Harrens begleiten. Und dann gibt es ja in unserem Bibeltext auch noch die ein oder andere praktische Anleitung, wie wir das Warten denn gestalten können. Und das ist der dritte Punkt: Wie warte ich denn? Der erste Punkt war, auf wen warte ich? Auf Jesus. Der zweite Punkt ist, warum warten wir? Weil Dinge reifen müssen, vor allem vielleicht auch ich. Und der dritte Punkt ist, wie warte ich denn? Was kann ich denn tun? In Vers 8 heißt es, so sollt ihr euch in Geduld üben und eure Herzen stärken, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Also, wir sollen unsere Herzen stärken. Kurz nochmal, ich habe schon oft drüber geredet, was ist das Herz? Ich nehme an der Stelle einfach die Erklärung aus der Basisbibel, die hier so schön am Rand steht. Das Herz gilt als Sitz des Verstandes und des Willens und damit auch als Ort der Entscheidung über richtiges und falsches Handeln. Das Herz ist also mehr als eine Blutpumpmaschine, sondern sie ist auch Sitz meines Willens. Ich kann dieses Herz stärken. Das hat etwas mit Training zu tun. Training zahlt sich eigentlich immer aus. Ich kann zum einen meinen Körper als physisches Konstrukt stärken. Auch da merken wir, dass Training sich auszahlt. Ja, Fahrradfahren, ich fahre momentan fast jeden Morgen Fahrrad zur Gemeinde. Das tut mir unglaublich gut, meinem Körper. Seitdem kann ich übrigens wieder mehr essen, auch im Advent. Das ist total schön. Und es stärkt vor allem mein Herz, ja, diesen Muskel. Es tut meinem ganzen Körper gut. Und genauso kann man auch seinen Geist stärken. Nein, mein Geist ist nicht ein komplett willenloses Ding in mir drin. Und diesen Geist kann man trainieren. Und das ist wichtig, gerade für so Zeiten, wie wir jetzt gerade erleben. Dass wir uns nicht einfach nur willenlos und passiv hingeben, sondern dass wir wirklich aktiv unser Leben in die Hand nehmen und gestalten. Darum geht es, auch in diesem Bibeltext. Wenn wir fragen, wie können wir denn den Geist stärken, wie können wir das Herz stärken, so ist die Bibel voll von kleinen Hinweisen. Ich bleibe in unserem Fall im Jakobusbrief, denn selbst der gibt uns mehrere Punkte, wo wir dran trainieren können. Jakobus 1, Vers 26. Manch einer meint, fromm zu sein. Wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Bei Luther heißt es, und auch im griechischen Grundtext, dann betrügt er sein Herz. Da haben wir das wieder, das Herz. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Wie steht es um mein Reden und um dein Reden? Ist das, was ich sage, immer notwendig? Ist das, was ich mit anderen Menschen teile, immer notwendig? Vor kurzem habe ich in der Pastorenmail die drei Siebe von Sokrates erwähnt. Der ein oder andere kennt sie. Kommt ein Mann zu Sokrates und sagt, ich muss dir unbedingt über den und den was erzählen. Dann sagt Sokrates, stopp. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe geschickt? Hä, welche drei Siebe? Naja, ist es denn wahr, was du mir erzählen willst? Hast du es überprüft? Nein. Daran scheitert es ja schon meistens. Dass wir das, was wir dem anderen mitteilen wollen, aus irgendwelchen Quellen ist, die wir selber gar nicht überprüft haben, geschweige denn mit demjenigen geredet haben, den es betrifft. Ist es denn nützlich, was du mir erzählst? Nein, nicht unbedingt. Warum belastest du mich dann damit? Das ist auch wieder was, ne? Das, was ich dem anderen erzähle, meistens ist es ja, dass wir über andere Leute, anderen Menschen irgendwas erzählen. Was macht das in der Regel? In der Regel fördert es den Blutdruck. In der Regel stresst mich das. Und in Zeiten wie diesen ist das Letzte, was ich gebrauchen kann, Blutdruck. Den habe ich sowieso schon. Warum stressen wir uns so damit, wenn wir über andere Menschen erzählen? Ist doch gar nicht notwendig. Meiner Meinung nach. Achtet auf euer Reden. In der geistlichen Tradition, in der wir stehen, seitdem wir Nachfolger Jesu sind, also seitdem Jesus auf der Welt war, gab es immer wieder auch Schweigetraditionen, wo Menschen das Schweigen für sich entdeckt haben. Vielleicht ist es deine Aufgabe im Advent, wir haben ja nicht mehr viel Advent, dir in den nächsten Tagen bis Weihnachten das ein oder andere Mal auf die Zunge zu beißen. Und lieber einmal weniger was zu sagen, als einmal zu viel. Jakobus 3, Vers 14 fordert uns auch heraus, Es könnte aber doch auch sein, dass ihr bitteren Neid und Eigennutz in euren Herzen tragt, dann sollt ihr euch deswegen nicht auch noch für überlegen halten und damit die Wahrheit verdrehen. Neid. Neid ist ein großes Thema, empfinde ich, in dieser Stadt. Das fängt schon bei den Kindern an. Wer hat die bessere PlayStation? Wer hat den besseren PC? Und bei den Erwachsenen, Hand aufs Herz, geht's doch eigentlich weiter. Wir gucken raus in die Nachbarschaft. Wer hat was? Welches Auto? Warum hat der schon Neues? Wieso verdient der mehr? Neid. Wie geht ihr mit Neid um? Wie geht ihr mit Bitterkeit um, mit Eigennutz, also Egoismus? Wie geht ihr mit Streit um? Vielleicht fordert dich der Advent, der letzte Adventssonntag heraus, deine Neidwurzeln neu anzugehen. Neid ist Zerstörung. Ist übrigens auch in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und was alles dazugehört. Das ist Neid. Machen wir uns nichts vor. Jeder von uns kennt Neid, wenn man mal ganz ehrlich in seinen eigenen Spiegel guckt. Dann Jakobus 4, Vers 8. Als letztes: Sucht Gottes Nähe, dann kommt er euch nah, reinigt eure Hände von allem bösen Tun, ihr Schuldbeladenen, macht euer Herz für Gott bereit, ihr Zweifler. Bin ich bereit, Gottes Nähe zu suchen? Das ist die Frage, die ich euch mitgeben möchte. Bin ich bereit, meine Prioritäten ernsthaft neu zu sortieren? Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn Jesus morgen bei mir zu Besuch kommen würde? Was würde ich heute ändern? Und dann habe ich das versucht für mich zu übersetzen und überlegt, was passiert, wenn in der Familie Schütz Besuch sich ankündigt. Kerstin und ich sind immer wieder begeistert darüber, was dann mit uns passiert. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell man eine Wohnung aufräumen kann, wenn wir wissen, eine Stunde später steht der Besuch auf der Matte. Egal, ob das die Großeltern sind, ob das irgendwelche Freunde sind, da sind wir aber sowas von effektiv und sowas von zielorientiert, das ist echt krass. Ja, und trotzdem sind wir noch authentisch. Ja, nicht alles ist aufgeräumt. Aber für mich war das eine ganz spannende Frage, weil ich denke, dass es in meinem Leben durchaus Dinge gibt, die ich aufräumen würde, wenn ich wissen würde, dass Jesus morgen bei mir zu Besuch kommen würde. Und damit meine ich nicht den Zuckerstreuer, der in der Gegend rumsteht, sondern damit meine ich vor allem, was in meinem Herzen ist und da aufgeräumt werden müsste. Vielleicht lädt dich der letzte Adventssonntag dazu ein, deine Prioritäten in Bezug auf Gott neu zu überdenken. Sucht Gottes Nähe, dann kommt er euch nahe. Sucht Gottes Nähe. Als Gemeinde versuchen wir hier Hilfestellungen zu geben und Brücken zu bauen, zum Beispiel in Form der Adventsimpulse, die wir momentan bei YouTube hochladen. Das sind 5 Minuten in der Nähe Gottes, wo ich Nähe Gottes einfach mal erleben kann. Ganz ehrlich, das kann jeder. Dafür muss ich noch nicht mal groß meine Prioritäten umbauen in meinem Leben. Also sorry, wenn ich für 5 Minuten Nähe Gottes keine Zeit mehr habe, dann läuft wirklich etwas ganz gewaltig schief. Das sage ich auch mir. Das sind 5 Minuten weniger Handy-Daddeln. Für alle Jüngeren, jedes Handy hat inzwischen eine Bildschirmzählfunktion. Da kann man sehen, wie viel Zeit man am Bildschirm pro Tag verbracht hat. Ich sage euch, das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Erstens, auf wen warte ich? Auf Jesus. Zweitens, warum warte ich? Weil Dinge reifen müssen. Und drittens, wie warte ich? Indem ich mich auf Jesus ausrichte. Stärkt eure Herzen. Das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Amen.